Hallo und herzlich willkommen zu Grünzeugs, dem Politik-Podcast aus Koblenz. Ich bin Janina, neben mir sitzt Leni.
Hallo.
Und uns gegenüber sind heute Dominik und Manuel. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hi.
Möchtet ihr euch mal kurz vorstellen?
Ja, gerne. Fang du doch an, Dominik.
Ja, ich bin Dominik. Ich habe jetzt vor 3 Wochen mein Abitur gemacht und plane aktuell so ein bisschen, was in den nächsten Jahren auf mich zukommt in Richtung Studium, aber erstmal auch Kommunalwahl und beschäftige mich da viel mit Jugend- und Bildungspolitik vor allen Dingen.
Ja, mein Name ist Manuel, ich bin 29 und Jugend- und Bildungspolitik ist auch mein Ding, denn ich bin von Hause aus Erzieher, komme ursprünglich von der Lahn und wohne aber seit 10 Jahren im schönen Koblenz.
Sehr schön, dann beginnen wir auch direkt mit der Schnellfragerunde. Und zwar, was ist denn euer Lieblingslied im Moment?
Bei mir ist es Schönste Zeit von Bosse, aber das wechselt immer hin und her. Und was ich aktuell auch sehr oft höre, ist Für immer Frühling von Sophie.
Damit wird auf allen Social-Media-Plattformen
mit man damit. Total bescheid. Also fast schon zu viel, aber noch ist es schön.
Bei mir ist es entweder Viva la Vida von Coldplay oder vor allen Dingen, weil es unser Abi-Motto-Song war, A Little Party Never Killed Nobody. Einfach, weil ich den Song auch total cool finde und weil ich vor allen Dingen sonst auch sehr viel Klassik höre tatsächlich.
Auch cool. Dann ist unsere nächste Frage, warum ihr ausgerechnet bei den Grünen seid?
Ich habe mich damals für die Grünen entschieden, weil ich in den Grünen vor allen Dingen eine sehr zukunftsgerichtete Partei gesehen habe. Man hört ja oft diesen Mythos Generationengerechtigkeit, der aber viel zu häufig eigentlich nur auf das Finanzielle bezogen wird. Und mir war es aber wichtig, dass es da vor allen Dingen auch um eine realistische Lebensperspektive geht. Also dass das reale Leben der Menschen in den Blick genommen wird und nicht nur eben, wer muss das am Ende bezahlen, sondern wie profitieren wir eigentlich davon?
Ja, bei mir ist es ganz kurz gesagt, weil die Grünen meiner Ansicht nach einfach die realistischste Klimapolitik machen und das eigentlich aktuell das wichtigste Thema überhaupt ist.
Mhm. Dann, wie sieht es bei euch morgens aus? Ausgiebig frühstücken oder ausschließlich Kaffee trinken?
Ja, also bei mir ist es so, ich brauche erstmal einen Kaffee, bevor ich überhaupt frühstücken kann. Das heißt, Kaffee trinken und dann aus dem Haus und irgendwann im Laufe des Tages wird gefrühstückt.
Wenn ich die Zeit habe, so richtig ausgiebig frühstücken, 3 Gänge zum Buffet sind da das Mindestmaß. Aber ansonsten bei Bedarf auch einfach mal nur einen Kaffee.
Und was sind eure Herzensthemen?
Vor allem eine gute Bildungspolitik und zwar von Anfang an, also im Kindergarten oder in der Krippe angefangen, ja, bis hin zum jungen Erwachsenen sind das meine Herzensthemen, aber auch natürlich die grünen Kernthemen, Umwelt- und Naturschutz, sonst wäre ich hier, glaube ich, fehl am Platz.
Ich habe es eben schon mal angeschnitten, vor allen Dingen Bildungs- und Jugendpolitik, einfach dadurch, dass ich mich auch in den letzten 2 Jahren wirklich sehr intensiv durch die Landesschülerinnenvertretung damit auseinandergesetzt habe, aber auch über den Jugendrat eben schon sehr viel kommunale Jugendpolitik in Koblenz mitgemacht habe. Aber eben auch der ÖPNV. Ich habe durch die LSV sehr viel reisen müssen und habe sehr viel Bahnfahren hinter mir und muss sagen, dass es da wirklich noch einfach sehr viel zu tun gibt. Und ich glaube, das ist auch so ein grünes Kernthema, was ich einfach total wichtig finde.
Kurze Nachfrage, LSV?
Die Landesschülerinnenvertretung in Rheinland-Pfalz.
Alles klar. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Deutsch oder Mathe?
Definitiv Deutsch.
Ja, also bei mir ist es nicht so kurz beantwortet, weder noch. Also in Deutsch habe ich Grammatik gehasst. Also für mich war das irgendwie unnützes Wissen in der Zeit. Man lernt alles nochmal, was man als Kind schon automatisch gelernt hat, was Grammatik angeht, irgendwie nochmal in schicken Begriffen. Also fand ich total interessant und in Mathe war ich einfach grottenschlecht. Also Englisch ist da zum Beispiel eher mein Ding gewesen oder später natürlich Pädagogik.
Ihr zwei sitzt ja hier, weil ihr auch für den Stadtrat kandidiert. Dominik auf Platz 8, Manuel auf Platz 16. Warum habt ihr euch 2024 dazu entschieden, für den Koblenzer Stadtrat zu kandidieren?
Bei mir stand immer so die Frage im Raum, was kann ich eigentlich tun, um dabei zu helfen, dass unsere Welt und runtergebrochen eben auch meine Stadt, meine Heimat Koblenz, ein besserer Ort wird. Und das geht eben nur, wenn ich selber auch aktiv was mache. Und ich war in den letzten Jahren immer schon jemand, der aufgestanden ist und gesagt hat, hey, ich will mitmachen und ich will was verändern. Und das ist eben auch heute wieder der Punkt, dass ich selber eben mitentscheiden möchte, wo sich unsere Stadt in den nächsten Jahren hin entwickelt. Und das bezieht sich auf den ÖPNV, das bezieht sich aber eben auch auf sowas wie Schulen, auf Jugendtreffs, auf all das, wo eben die Stadt drauf Einfluss hat.
Ja, bei mir ist es so, ich liebe einfach unsere Stadt, unser Koblenz. Ich finde es toll hier, ich lebe gerne, aber ich denke mir auch immer wieder, es geht noch mehr und es geht noch besser, schöner für alle. Es Wir brauchen mehr Radwege, mehr Grünflächen, jetzt nicht nur einfach aus Gründen der Ästhetik, sondern auch für die Natur und was den Klimawandel angeht, kühlere Flächen als Rückzugsmöglichkeiten, mehr Ökostrom, Ausbau der Bahn bzw. des gesamten ÖPNV und vor allem bessere Bildungsräume und all das, was wir in unserem tollen Wahlprogramm stehen haben. Ich möchte einfach, dass wir die Entwicklung von unserer Heimatstadt so gut wie möglich begleiten und das voranbringen.
Wie war denn euer persönlicher Prozess bis hin zur Listenaufstellung?
Ja, also ich bin noch gar nicht so allzu lange kommunalpolitisch aktiv. Also ich habe mich ehrenamtlich in der Vergangenheit eher in anderen Bereichen engagiert. Das war dann eher berufspolitisch auf Landesebene und wurde dann auch angesprochen, wäre dein Stadtrat nicht was für dich? Und dann habe ich überlegt und habe gedacht, ja, total. Also da kann man Steine ins Rollen bringen, hier kann man was verändern, direkt vor Ort, vor der Haustür, wo wir alle zusammen miteinander leben und Dinge verbessern oder halt aber auch dämliche Ideen aus der rechten Ecke verhindern.
Sehr wichtig, ja.
Ich habe mich Ende 22 dazu entschieden, dass ich bei den Koblenzer Grünen aktiv werden will. Es war relativ kurz, nachdem ich aus dem Jugendrat ausgeschieden bin. Ich war 2 Monate zu alt und habe dann gedacht, wie kann ich mich denn jetzt weiter politisch engagieren? Und habe mich dann eben für die Grünen entschieden und bin relativ aus Zufall im April 2023 dann auch in den Kreisvorstand gewählt worden. Einfach weil ein Posten frei geworden ist und ich angesprochen wurde, ob ich nicht Lust darauf habe. Und habe dann eben gemerkt, dass das eigentlich auch total mein Ding ist, mich da weiter mit einzubringen und dass vor allen Dingen bei den Grünen eben auch nicht so eine Struktur herrscht, wo Ältere eine Meinung vorgeben oder eben eine Debatte sehr dominieren, sondern dass hier wirklich auf Augenhöhe, egal welches Alter, egal welcher Hintergrund, diskutiert wird.
Welche konkreten Themen wollt ihr denn mit in den Stadtrat nehmen?
Ja, also vor allem für die alle Menschen, also nicht nur die jungen Menschen, unsere Stadt attraktiver zu machen, schöner zu machen und lebenswerter zu machen. Und natürlich all die anderen Themen, die wir in unserem Wahlprogramm festgehalten haben, weil das ist das, was wir den Wählerinnen und Wählern halt auch hier versprechen. Und das müssen wir dann auch alles mitnehmen.
Ich glaube, mein Fokus liegt vor allen Dingen eben auf so Themen wie der Schulsozialarbeit und auf Bildungsräumen. Ich glaube, da gibt es viel Konkretes, was wir tun können, um das Leben von jungen Menschen attraktiver zu machen in Koblenz. Aber es geht natürlich darum, dass alle Menschen sich in Koblenz wohlfühlen und eine Heimat haben, in der sie eben einfach ihren Alltag gut bewältigen können und schöne Erlebnisse haben können. Da geht es um Raumaufteilung im öffentlichen Raum. Da geht es aber auch um, wie komme ich denn zur Arbeit? Wie komme ich zu meinen Freizeitaktivitäten? Was habe ich für Möglichkeiten, mich in Vereinen zu engagieren? Was kann ich für sportliche Tätigkeiten machen? Und all das ist mir eben wichtig, dass wir als Stadt eine gemeinsame und tolle Lebenskultur haben.
Und warum sollten denn die Koblenzerinnen und Koblenzer genau euch wählen?
Ja, also ich finde, Dominik sollte gewählt werden, weil er ist einfach ein Paradebeispiel dafür, dass die Meinung der jungen Leute verdammt wichtig ist und dass sie ankommt. Und er zeigt auch allen jungen Menschen, beziehungsweise nicht nur den jungen Menschen, tatsächlich allen, die hier leben, dass man die Möglichkeit hat, aktiv zu werden und sich mit einem Engagement anzubringen. Ja, er war in der LandesschülerInnenvertretung hier in Koblenz im Jugendrat und ist da einfach ein Vorbild und jemand, der einfach Kraft und Energie mitbringt, was zu bewegen.
Und Manuel bringt eben nicht nur seine pädagogische Expertise mit dem Fachwissen mit, was er in den Bereichen Kita und Jugend dabei hat, sondern auch die Motivation, selber etwas anzupacken und sich vor allen Dingen auch in Themen einzuarbeiten und dann auch wirklich was zu verändern.
Das hört sich sehr schön an.
Sehr schön, genau.
Warum, also worauf freut ihr euch besonders im anstehenden Wahlkampf?
Ich glaube, ich habe sehr viel Lust darauf, Leuten zu begegnen. Und egal, mit wem man sich dann unterhält, mit wem man am Wahlkampfstand so spricht, wer da auf einen zukommt. Ich glaube, alles ist so eine bereichernde Erfahrung, wenn es nicht gerade in Hass überschlägt. Ich glaube, das sind so Momente, die man wirklich lange noch in Erinnerung behält, weil man viele Menschen kennenlernt, viele unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Ideen und ganz unterschiedlichen Ansichten. Und ich glaube, das ist wirklich was Bereicherndes.
Ja, so ähnlich geht es mir auch, beziehungsweise ich kann das, was du gesagt hast, unterstreichen und darüber hinausgehen. Ich freue mich auch noch, wenn man die Menschen, die vielleicht eine andere Meinung haben, dann noch überzeugt kriegt von unseren Ideen und unserem Wahlprogramm. Und wir müssen die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen, informieren. Es gibt viel Desinformation, und über Fakten sprechen. Und das kriegen wir im Wahlkampf gut hin, wenn wir mit den Leuten ins Gespräch gehen, bei den Ständen, bei den Aktionen Und was auch besonders viel Spaß macht, ist zu sehen, wie stark wir halt gemeinsam sind und was wir alles auf die Beine gestellt kriegen. Ja, ob das jetzt hier dieser Podcast ist, die Wahlkampfstände, der Besuch von verschiedenen Institutionen oder Betrieben und all das freut mich, dieser Zusammenhalt und gemeinsam was bewegen.
Habt ihr denn auch Sorgen in Bezug auf den Wahlkampf beziehungsweise auch die Wahl generell dieses Jahr?
Auf mich persönlich bezogen habe ich tatsächlich weniger Sorgen. Aber was mir natürlich Sorgen bereitet, ist auch, wie der Rechtsruck sich in Koblenz ausbreitet. Wir sehen auch hier, dass Joachim Paul zum Beispiel ein rechtsextremes Zentrum fast in Koblenz so installiert. Und da müssen wir natürlich beobachten, wie entwickelt sich dadurch auch die Bevölkerung hier, wie entwickelt sich das gesellschaftliche Denken. Sind da tatsächlich Menschen, die sich davon auch mitreißen lassen? Oder sind es doch vielleicht eher Menschen in Koblenz, die darüber nachdenken und erkennen, dass das eigentlich Populismus, reiner Populismus ist und eben keine wirkliche Politikgrundlage?
Ja, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Das kann ich nur unterstreichen. Und ich finde, wir sollten umso enger zusammenstehen und eine klare Kante gegen rechts zeigen.
Euer Thema ist ja gut aufwachsen in Koblenz. Warum müssen die Bedürfnisse von jungen Menschen und Kindern mitgedacht werden?
Also da jetzt aus moralisch-ethischen Gründen zu argumentieren, wäre jetzt fast schon zu einfach und zu langweilig zu sagen, weil es einfach unsere Verpflichtung ist, für Kinder und Jugendliche zu sorgen. Aber darüber hinaus sind junge Menschen unsere Zukunft. Das sind diejenigen, die unser System zusammenhalten oder vielleicht auch mal ein neues System aufbauen oder neue Wege finden. Also das weiß nur der liebe Gott, meiner Ansicht nach. Kinder und Jugendliche sind diejenigen, die die Zukunft gestalten und auch vielleicht neue Technologien entwerfen, beziehungsweise nicht vielleicht, sie müssen neue Technologien entwerfen, um dem Klimawandel begegnen zu können. Ja, ob das elektronische Geräte sind, die weniger Strom verbrauchen, ob das vielleicht Klimaanlagen sind, die nicht so klimaschädlich sind, etc. etc. Ja, all das brauchen wir, da brauchen wir kluge Köpfe und die müssen gut vorbereitet werden.
Und abseits davon, dass junge Menschen eben viele neue Chancen mitbringen und viele neue Ideen, geht es ja auch darum, dass wir unsere Demokratie am Leben halten. Demokratie ist eben etwas, wo wir jeden Tag neu für arbeiten müssen. Und junge Menschen sind die, die in den nächsten Jahren eben auch dafür sorgen sollten, dass jeder berücksichtigt wird und dass Hass und Hetze eben keinen Platz in unserem Land, in unserer Demokratie haben. Wir wollen letzten Endes ein System, das jeden beteiligt und das jeden auch berücksichtigt. Und das ist die Demokratie.
Was wurde denn dahingehend in der Vergangenheit getan oder vielleicht auch verpasst?
Als Jugendratsvorsitzender habe ich das Ganze 2 Jahre lang zumindest auf kommunaler Ebene sehr gut mitverfolgen können. Und was ich sagen kann, zumindest von unserer grünen Fraktion wurden junge Menschen immer sehr ernst genommen. Egal, ob das bei Reden waren, die ich im Stadtrat gehalten habe, oder ob das in Austauschsituationen waren, in Ausschüssen, überall war eigentlich stets dann auch Aufmerksamkeit, wenn junge Menschen ihr Wort eben erhoben haben und gesagt haben, hey, davon sind wir auch betroffen und wir finden aber, dass es so und so gemacht werden muss. Und auf der anderen Seite, was verpasst wurde, sind zum Beispiel Möglichkeiten, wie man das Engagement von jungen Menschen auch belohnen kann. Wenn wir nach Trier schauen, da gibt es zum Beispiel Aufwandsentschädigungen für junge Menschen, für Jugendratsmitglieder vom Trierer Jugendparlament, die an Ausschüssen und Stadtratssitzungen teilnehmen. Es müssen nicht unbedingt immer 30 oder 10 Euro oder allgemein Geld sein, aber dass man jungen Menschen eben eine Anerkennung bietet für das, was sie eigentlich da tun.
Wertschätzung, ne?
Ja. Ja.
Was ist denn eurer Meinung nach die größte Baustelle auf dem Gebiet für Kinder und Jugendliche in Koblenz, ganz konkret?
Ich glaube, es ist gar nicht möglich zu sagen, was die größte Baustelle ist, denn es gibt einige Baustellen. Kinder und Jugendliche oder junge Erwachsene werden in jedem Abschnitt irgendwie durch den Staat begleitet oder unterstützt. Also ob es in Kita ist, in Schule, in Sozialarbeit, in Kooperation mit unserem Jugendamt und in ja, jeder Phase kann es bei diesen Menschen zu kritischen Ereignissen kommen und dort wird ein gutes Netzwerk gebraucht zu diesem jeweiligen Zeitpunkt. Hilfreich sind da gute Bildungseinrichtungen, mehr Jugendräume, mobile Jugendarbeit und gerade auch da in den Stadtteilen vermehrt, wo wir wissen, da ist es notwendig, da gibt es einen höheren Bedarf. Und all das unterstützt halt, dass Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben, sich frei zu entfalten. Und da braucht es Unterstützung, insbesondere dort, wo es zu Hause schwierig ist. Ne? Was auch gebraucht wird, sind neben diesen ganzen pädagogischen Angeboten auch Naturräume, Rückzugsmöglichkeiten für die jungen Menschen, wenn sie mal aus dem Elternhaus vielleicht ausbrechen möchten oder müssen. Ne? Also da brauchen Eltern sowie Kinder manchmal auch Abstand voneinander, um dann wieder am Ende gut zusammenfinden zu können. Und da können wir ansetzen und was verbessern.
Und abseits davon braucht es auch mehr Beteiligungsmöglichkeiten. Der Jugendrat ist eine super Option, um sich als junger Mensch einzubringen in politische Themen, aber auch sich selber einfach weiterzubilden. Aber es geht eben auch noch in viel kleinerem Ausmaße, wenn ich jetzt überlege, auf der rechten Rheinseite wurden zum Beispiel in den vergangenen Jahren bei 2 Bolzplätzen Entscheidungen getroffen, dass die auf längere Zeit erstmal nicht so nutzbar sind, wie sie das eben waren. Teilweise gar nicht, teilweise eingeschränkt. Und da sind sich junge Menschen eben auch bewusst, hey, da wurde jetzt aber gar nicht so auf uns Wert gelegt. Und da ist es eben auch wichtig, dass man den Fokus eben auch wieder auf junge Menschen rückt. Denn wie Manuel das eben schon gesagt hat, das sind die, die letzten Endes auch in mehr oder weniger Jahren unsere Stadt eben tragen sollten.
Vielleicht gehen wir nochmal genauer auf die einzelnen Gruppen ein. Wir haben ja bis jetzt immer von jungen Menschen gesprochen. In Kitas gibt es ja einen sehr hohen Handlungsbedarf. Was sind denn da die wichtigsten Punkte, die hier angegangen werden müssen?
Naja, also wenn man Eltern oder werdende Eltern fragt, natürlich glaube ich der Platzbedarf in den Kitas, also ca. 400 Plätze fehlen hier vor Ort und gefühlt, wenn man mit Leitungen spricht, wie oft die angerufen werden von Eltern, noch mehr. Da melden sich Menschen, die wollen schon Platz haben, sobald sie wissen, sie sind schwanger, ja, weil sie wissen, wie schwierig es ist. Also beim Platzaufbau müssen wir auf jeden Fall noch ja aufs Gaspedal treten. Und es sollte eigentlich auch so sein, dass Eltern sich den Kita-Platz entsprechend der Konzeption, ja, entsprechend der Art, wie diese Kita vor Ort arbeitet, aussuchen können. Dem ist aber nicht so. Also das jetzt von heute auf morgen so hinzukriegen, ist auch utopisch, aber perspektivisch müssen wir dahin. Konzepte sind höchst unterschiedlich und die passen nicht an jede Familie oder die treffen nicht auf jedes Kind. Und da muss man jetzt gucken, dass wir genug Kitas bauen, aber die auch mit Menschen oder mit Fachkräften auch ausstatten können. Das ist tatsächlich auch ein großes Problem, was wir auf kommunaler Ebene ja nur dadurch lösen können, indem die Stadt Koblenz halt ein attraktiver Arbeitgeber wird. Das würde jetzt die Kitas betreffen, die die Stadt selber in der Trägerschaft hat, ne? Und da gibt es eine Menge zu tun. Außerhalb des Platzbedarfs können Kitas noch attraktiver werden, wenn man eine gute Mittagsverpflegung hat. Ja, von einer Biomahlzeit könnten wir jetzt hier sprechen, wo auch vielleicht selber gekocht wird, wenn es die Räumlichkeiten ermöglichen. Und Öffnungszeiten müssen auch bedarfsgerecht gestaltet werden. Was nicht heißt, dass man in die Unendlichkeit geöffnet sein muss, sondern bedarfsgerecht heißt, dass es halt wirklich an die Bedürfnisse, die in den jeweiligen Stadtteilen oder in der jeweiligen Kita vielleicht sogar, wenn man das so hinkriegt, organisiert bekommt. Weil es macht auch keinen Sinn, wenn man eine Kita hat, die hat bis 19 Uhr geöffnet und von 18 bis 19 Uhr springt da nur noch ein Kind rum und man hält dafür 2 Fachkräfte vor. Das ist halt auch einfach nicht sinnig.
Eine Anlaufstelle für viele Kinder oder Jugendliche ist in der Schule die Schulsozialarbeit. Was genau leistet diese und warum muss sie gefördert werden?
Schulsozialarbeit bietet vor allen Dingen eine erste Anlaufstelle, so wie du das gerade in der Frage schon geschildert hast, für junge Menschen, die vielleicht in der Schule, aber eben nicht nur dort, sondern auch privat, zu Hause oder im Freundeskreis Probleme haben oder auch andere Schwierigkeiten eben erfahren. Was Schulsozialarbeit nicht bieten kann, ist eine dauerhafte Betreuung. Dafür braucht es wesentlich mehr KinderpsychologInnen und Kinderpsychologen. Aber es ist eben wichtig, dass man einen ersten Kontakt herstellen kann, dass man auf die jungen Menschen zugeht, dass man auch zum Beispiel in Klassen mit dem gesamten Klassenverband arbeiten kann. Und da braucht es die Schulsozialarbeit, denn das sind ausgebildete Fachkräfte, die eben auch die Bedürfnisse der jungen Menschen kennen, zumindest kennenlernen wollen und damit auch arbeiten können.
Gerade auch wahrscheinlich im Kontext, weil man als Kind ja auch sehr viel Zeit einfach in der Schule verbringt vom Tag.
Also wenn ich an meine letzten 13 Jahre Schule zurückdenke, vor allen Dingen die 3 Jahre Oberstufenzeit, hätte ich mir vermutlich ein Bett hinstellen können und meinen Wohnort ummelden können. Es ist schon so, dass die Schule einen sehr großen Raum im Leben von jungen Menschen einnimmt. Egal, ob das jetzt die tatsächliche Zeit in der Schule, im Schulgebäude ist oder ob es die Hausaufgaben am Nachmittag sind, das Lernen für die nächste Klausur. Das Ganze geht ja über die Zeit, die man im Schulgebäude selber verbringt, hinaus.
Wo wir gerade bei dem Thema sind, wo seht ihr denn die größten Probleme hier in den Koblenzer Schulen?
Naja, Dominik hat gerade gesagt, er hätte fast die meiste Zeit in den Schulen verbracht. Also Betten würden da tatsächlich auch Sinn machen. Das habe ich schon mal erlebt in der Schule. Das kam mir jetzt gerade so in den Kopf. Ich habe es aber tatsächlich schon gesehen. Das war eine Schule in Hessen und die hatten einen extra Raum gehabt. Das war ein Ruheraum und da standen Einzelbetten drin und da konnte man sich in den Freistunden oder vielleicht auch nach der Schule nochmal ein bisschen hinlegen. Tatsächlich gar nicht so
bisschen unsinnig. Das Konzept noch aus Kitas mitgenommen, vielleicht mit so einer... Mit einem kleinen Mittagsschlaf noch mittendrin.
Ja, warum nicht? Also wenn das dann die Leistung stärkt, ne, und das Lernen danach einfacher fällt, wäre das doch ein guter Schritt. Also gerade auf das Thema wollte ich auch noch zu sprechen kommen, nämlich dass die Gebäude, also die Bildungseinrichtungen sich halt den veränderten Bedürfnissen endlich mal anpassen müssen. Ja, Barrierefreiheit, Inklusion ist hier ein Thema und das meint nicht nur für Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerinnen zugänglich zu sein, sondern halt eben viel mehr Facetten. Außerdem brauchen wir einen Fortschritt in der Digitalisierung. Wir brauchen intakte Räumlichkeiten und Erholungsräume, wie es eben schon gesagt hat. Kurzum, also ich finde, Kinder müssen sich in der Lernumgebung auch wohlfühlen und entfalten können. Ja, dann gehen die auch viel lieber in die Schule und haben auch am Ende mehr Erfolge.
Ich glaube auch, dass Lernräume sich eben den Kindern anpassen müssen, den Jugendlichen eben gerecht werden müssen. Wenn ich jetzt überlege, in Deutsch, wenn ich zu Hause sitze, ein Buch lese, setze ich mich ja nicht an den Küchentisch, sitze gerade an meinem Tisch und lese das Buch, sondern liege vielleicht auf dem Bett oder in einem Sitzsack oder auf dem Sofa und habe da eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere, ich sag mal auch entspanntere Situation, in der ich sowas vielleicht auch besser wahrnehmen und besser aufnehmen kann. Und das ist nur ein Beispiel für, wie Schulräume sich eben auch verändern können und auch so gestaltet werden können, dass Schülerinnen und Schüler, wie Manuel das auch schon gesagt hat, sich wohlfühlen und dadurch auch ein besseres Lernerlebnis haben.
Manu, du hattest es ja eben auch schon mal so ein bisschen angesprochen, ne? So diese Ruhephasen, dazu gehören ja auch Pausen und Pausen sind in der Schule eigentlich immer mit dem Schulhof verbunden etc. Da gibt es wahrscheinlich auch noch diverse Potenziale an den Schulen.
Wenn ich mir meinen Schulhof anschaue, dann hatten wir da vor allen Dingen viel Beton, viel Stein. Am Rand noch ein kleines Beet, aber das war es dann auch. Und ich glaube, da gibt es wesentlich mehr Möglichkeiten. Es muss nicht immer ein Schulgarten sein, den man dann als Aufenthaltsraum hat, aber dass man mehr grüne Flächen schafft, dass man vielleicht Rasen hinsetzt, dass man Blumenbeete hat, dass man vielleicht auch ein kleines Beet mit Kräutern hat, wenn irgendwer ein Frischkäsebrötchen dabei hat oder beim Höfer sich einen Frischkäsekringel kauft, dann vielleicht noch ein bisschen Schnittlauch drauf machen kann. So einfache Möglichkeiten, die aber vielleicht auch dann genutzt werden können tatsächlich, sind ein ganz wichtiger Punkt, um die Atmosphäre, die man eben in so einer Ruhesituation gerne hätte, auch zu verbessern.
Ja, und man braucht da auch ausreichend Raumkapazität, ne? Also innen sowie außen, dass man auf dem Schulhof überhaupt sitzen kann, während man seinen Frischkäsekringel isst und nicht das irgendwie im Stehen tun muss auf so einem schönen asphaltierten Schulhof. Das wünschen wir uns, glaube ich, alle bei den Grünen anders. Ne? Also perspektivisch am besten die Schulgärten, die du angesprochen hast, oder ansonsten halt einfach entsiegelte Flächen und eine angenehme, ansprechende Umgebung auch.
Und was? Ja? Ich möchte zumindest nicht im Sommer immer in die Rheinanlagen laufen müssen, wenn ich eine grüne Umgebung haben will, in der ich meine Freistunde verbringen möchte.
Ja, vor allem, wenn es brütend heiß ist im Hochsommer, ne, und sich die Steine so schön aufheizen, das ist ja auch für die Lernumgebung nicht förderlich, insbesondere da ja auch Lehrerinnen und Lehrer dazu tendieren, mittlerweile auch draußen Unterricht zu machen oder das flexibel zu gestalten. Ein Teil startet drin und dann geht man mal nach draußen und all das braucht halt auch die Räumlichkeiten dazu. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von Raum drinnen, sondern auch draußen. Was drinnen noch wichtig wäre, sind ansprechende Toilette und Waschräume. Das ist, finde ich, ein großes Problem an Schulen. Ich habe nach meiner Erzieherausbildung noch einen Fachwirt gemacht in der Abendschule und bin dann da hingegangen und habe gedacht, ich fall vom Glauben ab, als ich da in diese Toilettenräume gegangen bin. Also erstmal, diese Trennwände sind ja an sich schon nicht schön, ne? Also wenn wir über Feminismus reden, ist es ja dann auch wichtig, dass wir vielleicht die Toiletten haben mit den Waschbecken direkt im Raum. Das wäre wünschenswert, aber da brauchen wir, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, bis wir da hinkommen, aber schön wär's. Und auf der Abendschule, auf der ich war, da musste man sich vorher sogar, also es ist kaum zu fassen, das Toilettenpapier vorher abziehen. Man muss vorher also ungefähr wissen, wie viel brauche ich von der Rolle und das in die Kabine mitzunehmen. Also es gab kein Klopapier auf der Toilette. Da habe ich gedacht, das geht gar nicht heutzutage. Also da müssen wir auf jeden Fall hin, dass das besser wird. Und was sich noch bessern muss an Schulen, ist, dass Lehrerinnen und Lehrer Unterstützung bekommen, was Digitalisierung angeht. Ja, also Lehrerinnen und Lehrer brauchen EDV-Personal. Die können das nicht einfach nebenbei machen und sich um die Whiteboards kümmern, um die PCs kümmern und all das. Also da fällt so unglaublich viel an und das geht einfach von der Unterrichtszeit ab, weil dafür irgendwie keine Zeiten vorgesehen sind.
Junge Menschen sind ja nicht nur in Schulen und Kitas unterwegs, sondern auch in der Uni. Wir haben ja in Koblenz eine, aber wie kann der Hochschulstandort Koblenz gestärkt und gefördert werden?
Naja, was die Studis auf jeden Fall unterstützen würde, wäre bezahlbarer Wohnraum. Also das ist ja auch generell ein Problem in Koblenz. Ich glaube, wir brauchen nicht das hunderttausendste Hotel, sondern endlich Wohnraum, der auch bezahlbar ist für alle Menschen, insbesondere aber auch für die Studentinnen und Studenten. Ein Fahrradverleih könnte ich mir gut vorstellen, insbesondere jetzt von der Innenstadt oder Altstadt, wo man die Fahrräder sich leihen kann und damit zur Uni fährt und die dort wieder abgeben kann, wie es das in anderen größeren Städten auch gibt. Den ÖPNV könnte man auch besser anbinden. Also vom Hauptbahnhof zum Beispiel kommt man ganz gut an die Uni oder an die Hochschule. Aber wenn man jetzt wieder querfahren möchte von den verschiedenen Stadtteilen oder sogar von Hochschule zur Uni, dann muss man umsteigen und dann wird das ein Riesenproblem. Dann kann das mal eine Dreiviertelstunde dauern. Und ja, da müssen wir auf jeden Fall ansetzen und noch Verbesserungen erwirken. Und was auch wichtig ist, glaube ich, allen Studentinnen und Studenten oder den meisten, sind halt die Angebote, die wir in der Stadt vorhalten. Also die Freizeitmöglichkeiten, ja, für die jungen Menschen, die an die Hochschule und Uni kommen, das muss attraktiv sein, weil viele Leute sagen, ja, ich gehe jetzt mal raus aus meinem Dorf, aus meiner Heimatstadt, ich will jetzt mal woanders hin und da ein bisschen auch was erleben und leben. Und das muss Koblenz dann auch bieten, um junge Leute halt hier an die Unis und Hochschulen zu bekommen. Also attraktive Lebensbedingungen sind entscheidend. So eine Umfrage oder Untersuchung hat auch ergeben, dass weniger als die Hälfte der Studenten in Koblenz bleiben, insbesondere weil die Stadt ihnen auch nicht innovativ und modern genug sei. Und das wäre jetzt natürlich auch schade, ne? Also wir müssen die Leute nicht nur gewinnen, hier zu studieren, sondern auch hier zu bleiben und ihr Potenzial hier einzusetzen vor Ort.
Du hast eben den Fahrradverleih angesprochen. Mhm. Ich glaube, zum Fahrradverleih gehören letzten Endes auch gute Radwege. Wir hatten da ja auch schon in einem anderen Podcast drüber gehört, dass da auch noch sehr viel zu tun ist, aber dass vor allen Dingen die Mobilität eben einfach auch auf ein Level gebracht wird, wo ich, du hast das eben gesagt, mit dem Bus nicht eine Dreiviertelstunde brauche, wenn ich von Hochschule zur Uni möchte, sondern wo eben Querverbindungen sind, die viele Strecken abbilden. Und da sind wir durchaus noch ein Stück von entfernt.
Manu, du hattest es ja so ein bisschen schon mal angesprochen, die Studierenden auch hier halten. Unter anderem soll deshalb ja auch ein Haus der Wissenschaft etabliert werden in Koblenz. Warum braucht es das?
Das braucht es auf jeden Fall und da freue ich mich auch drauf und ich hoffe, dass das jetzt auch kommt. Wir brauchen das einfach, um den Forscherinnen einen Raum zu geben, der zentral ist und quasi ja, also studentisches Leben in den Kern von Koblenz bringt, ja, und sichtbar macht. Forschungsergebnisse sollen nicht nur irgendwo hinter den Uni- oder Hochschulmauern sein und Forschung soll auch nicht nur da stattfinden, sondern es soll auch, ja, in die Bürgerschaft hinausgetragen werden, sozusagen auch an die jungen Leute. Und da braucht es halt einfach einen zentralen Platz, der nicht so abgelegen ist. Und ich denke, die Dozenten oder vor allem auch die Studierenden finden interessante Wege, Wissenschaft irgendwie für alle erlebbar zu machen, wenn sie denn den Raum dafür bekommen.
Und ich glaube, es ist für viele Menschen auch spannend, mal kennenzulernen, was denn so Universitäten und Hochschulen eigentlich machen. Also wenn ich überlege, junge Menschen, die vielleicht gerade dabei sind, ihr Abitur gemacht haben, so wie ich, und dabei sind zu schauen, wo kann ich denn jetzt studieren, was habe ich vielleicht für Interessen. Da würde so ein Haus der Wissenschaft natürlich auch bei helfen, dass ich überhaupt mal mit so einer Universität oder einer Hochschule in Kontakt komme, vielleicht mal schauen kann, was für Studiengänge bieten die denn an. Es gibt viele Möglichkeiten dafür, aber ein Haus der Wissenschaft würde das auf jeden Fall auch unterstützen.
Vielleicht dann auch nicht nur in der Theorie, sondern ne, wie kann man das auch in der Praxis anwenden und wie überträgt sich das auch nach Koblenz rein, diese Wissenschaft und das Forschen?
Kinder und Jugendliche verbringen ihre Zeit ja zum Glück nicht nur in der Schule, sondern auch noch woanders. Warum ist es denn besonders für Koblenz wichtig, dass sich junge Menschen auch am Politikgeschehen beteiligen?
Naja, nicht nur für junge Menschen ist es wichtig, sich am Politikgeschehen zu beteiligen, sondern für alle. Aber gerade junge Menschen haben perspektivisch am längsten was davon, wenn sie was erreichen mit ihrem Engagement. Ja, also nicht jeder muss irgendwie aktiv sein oder ein Parteimitglied sein, aber jeder, finde ich, sollte wählen und zukünftig noch, also wer eine Demokratie möchte, sollte auch eine solche wählen. Und wer dafür prädestiniert ist, sollte sich dann auch engagieren. Und wer dazu Lust und Spaß auch daran hat, das gehört nämlich auch dazu, der kann einfach mitgestalten und Einfluss nehmen. Also zumindest kann das jeder bei uns Grünen, also bei uns kann jeder, der Lust hat, auch mitgestalten und wird ernst
Kleiner
genommen.
Aufruf.
Und ja, auf jeden Fall. Ne? Also ich habe das hier auch so erlebt, muss ich sagen, und kann dafür sehr werben, sich zu engagieren. Und vor allem in der aktuellen Zeit mit diesem Rechtsruck, den wir eben schon angesprochen haben, also es war nie wichtiger als jetzt, ne? Wenn nicht jetzt, wann dann?
Ich glaube, wir müssen Beteiligen auch neu definieren. Es geht ja nicht nur darum, dass ich mich selber aktiv in die Politik einbringe, eigene Ideen in die Diskussion reinbringe und vielleicht mich in einer Partei engagiere, sondern allein das reine Informieren hilft ja schon, dass man zum Beispiel Kontexte versteht, dass man weiß, okay, warum wird denn jetzt zum Beispiel beim Garten Herlet doch ein Hotel gebaut? Und warum ist das vielleicht auch schlecht? Also ich persönlich finde es total schlecht, dass da jetzt gebaut wird, weil dadurch einfach ein total schöner Naturraum verloren geht. Aber das sind Kontexte, die versteht man eben nur, wenn man zumindest ein Interesse dafür entwickelt. Und wenn wir schauen, vor allen Dingen bei jungen Menschen ist das Phänomen Politikverdrossenheit immer größer verbreitet. Und das gilt es für uns eben auch möglichst zu bekämpfen. Denn politikverdrossene Menschen lassen sich leichter von Populismus, lassen sich leichter von einfachen Antworten eben überzeugen. Und wir müssen daran arbeiten, dass ein Verständnis dafür herrscht, dass es eben nicht immer so einfach ist, eine Entscheidung zu treffen. Und dass vielleicht nicht die einfachste Lösung auch die beste Lösung ist.
Ich glaube, ein schönes Beispiel war ja dafür auch die Demo in Koblenz Anfang des Jahres. Da waren ja auch sehr, sehr viele junge Menschen und auch Kinder etc. mit dabei, die das, glaube ich, nochmal die Hoffnung aufleben lassen, dass diese Politikverdrossenheit vielleicht auch bekämpft werden kann in dem Sinne und dieses Demokratieverständnis wiederhergestellt wird.
Ja, Demos ist auch so ein Thema, ne? Super wichtig. Also auch so ein Hobby von mir, würde ich sagen. Also auf Demos zu gehen, wenn sie denn sinnvoll sind, oder auf manche Gegendemos zu gehen, von zum Beispiel diesen Montagsspaziergängen, wo sich Leute getroffen haben, die vielleicht ja politikverdrossen waren, wie du es eben gesagt hast, und sich haben einfangen lassen von irgendwelchen ja, Fake News.
Und wir sehen ja auch, dass sowas wie Demonstrationen oder auch Mahnwachen und Ähnliches helfen. Also wenn Leute sich zusammenschließen, wenn man eben mehr als eine Person ist, die gemeinsam für etwas einstehen, dann sehen wir auch, dass da was passieren kann. Fridays for Future ist das beste Beispiel. Hätte vor 5, 6, 7 Jahren jemand so über Klimapolitik gesprochen, wie das jetzt in Anbetracht von Fridays for Future Demonstrationen der Fall ist? Das werden wir nie wissen, aber ich würde durchaus daran zweifeln.
Der Jugendrat ist ja auch eine gute Möglichkeit für junge Menschen, sich politisch zu engagieren. Dominik, du warst da ja im Vorstand. Kannst du darüber ein bisschen erzählen und warum es besonders wichtig ist, dass sich da noch viele junge Menschen mit beteiligen?
Gerade im Jugendrat hat man vor allen Dingen die Möglichkeit, selber seine Ideen für junge Menschen in Koblenz mit in das Gespräch zu bringen. Also wenn ich überlege, in meinen 2 Jahren, die ich im Jugendrat verbracht habe, als Vorsitzender, habe ich viele Ideen gehört über Bolzplätze, über zum Beispiel einen Basketballplatz in der südlichen Vorstadt, wo man selber vielleicht nicht drauf kommt, wo aber viele junge Menschen eben so eine Idee haben und dann auch mit reinbringen wollen. Und dieses Gefühl, dass die eigene Idee ins Gespräch kommt und vielleicht sogar umgesetzt wird, das ist ein total bereicherndes Gefühl, denn Selbstwirksamkeit ist ein wichtiger Punkt, wenn es darum geht, dass man sich wahrgenommen fühlt und dass man eben auch Spaß an Politik hat. Und abseits davon sind persönliche Erfahrungen, wie zum Beispiel die Vernetzung mit anderen engagierten jungen Menschen, aber auch die Gespräche, die man mit PolitikerInnen führt, total bereichernd und haben zumindest mich in meinen letzten Jahren auch sehr weiterentwickelt.
Ja, untereinander vernetzen, das funktioniert ja auch bei Jugendtreffs. Wie sieht denn da das Angebot hier in Koblenz aus und wozu sind so Jugendtreffs überhaupt da?
Ja, Jugendtreffs sind dafür da, dass junge Menschen miteinander erstmal in Berührung kommen, miteinander sich kennenlernen, Freundschaften finden können und dass sie dort von in der Regel Sozialpädagogen oder auch ErzieherInnen, ich sag mal in Anführungszeichen, betreut ist das falsche Wort, weil sie brauchen ja keine Betreuung mehr, aber vielleicht Unterstützung, ne, oder Angebote bekommen, die sinnvoll sind, wo man vielleicht nochmal was lernt und insbesondere auch zu Vereinen oder anderen Angeboten, Kulturangeboten, Vernetzungsangebote herstellt. Also in Metternich haben wir zum Beispiel das HOT, das Haus der offenen Tür, oder am Münzplatz gibt es eine Begegnungsstätte. Es gibt auch über Jugendtreffs hinaus viel Vernetzung in Vereinen oder Angebote für Gruppen. Also ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen noch Randgruppen, zu der ich ja auch selber gehöre. Also es gibt eine schwule Jugendgruppe in Koblenz, die ist übrigens aber auch entgegen den Namen offen für alle Geschlechter. Das hat sich, glaube ich, aus so entwickelt, weil es ja, weil sie in der Regel mehr Jungs haben, die dort die Jugendgruppe besuchen. All das ist aber ausbaufähig, also es braucht insbesondere auch viel Räume fürs Ehrenamt, ja. Und nicht nur im Sinne der Jugendarbeit, sondern generell. Also wir müssten uns dafür stark machen, dass es Räume gibt für ehrenamtliche Tätigkeit und dort dann auch für mobile Jugendarbeit zum Beispiel.
Und abseits davon sind vor allen Dingen Jugendtreffs ja auch Schutzräume für Jugendgruppen. Total. Also wenn ich überlege, im Jugend- und Bürgerzentrum auf der Kartause gibt es zum Beispiel einen Mädchentreff, wo junge Frauen und Mädchen eben untereinander sich austauschen können und vielleicht über Probleme sprechen können, die sie sonst eben nicht so besprechen können, wenn andere Leute noch drumherum sind. Und es sind Orte der Demokratiebildung. Also es sind Orte, in denen SozialpädagogInnen eben auch mit den Jugendlichen arbeiten und auch schauen, okay, wenn es da Tendenzen gibt, die eben vielleicht nicht ins demokratische Spektrum reinpassen, wie kann man denn mit den Jugendlichen daran arbeiten, dass da von selbst so ein Gedanke kommt, vielleicht ist das gar nicht so zielführend und vielleicht brauche ich doch eher nochmal einen anderen Denkanstoß.
Wie könnt und wollt ihr euch im nächsten Stadtrat denn für Freizeitplätze wie Spielplätze oder Bolzplätze einsetzen?
Wenn ich an Bolzplätze in Koblenz denke, dann kommt mir eher so ein ungutes Gefühl in den Bauch. Wenn ich jetzt überlege, was in den letzten Jahren zum Beispiel mit den Bolzplätzen auf der rechten Rheinseite passiert ist und entschieden wurde, dann sehen wir ja, dass Kinder und Jugendliche da eher weniger in den Fokus gerückt wurden. Und diese Entscheidungen, die da getroffen wurden, zum Beispiel in Horchheim, wo ein Teil vom Bolzplatz für das Feuerwehrgerätehaus jetzt genutzt werden soll, das sind Entscheidungen, wo ich dann überlege, hätte dieses Feuerwehrgerätehaus wirklich dahin gemusst oder hätte es vielleicht doch einen guten oder zumindest nutzbaren alternativen Standort dazu gegeben. Und es soll zum Beispiel auch ein Skatepark im oberen Teil von Horchheim jetzt als Ersatz dafür gebaut werden. Dieser Skatepark war eigentlich größer gedacht. Auf einmal kommt die EVM um die Ecke und sagt, wir müssen dann einen Trinkwassertank noch drauf besetzen. Also es gibt viele Punkte und viele Vorhaben, wo vielleicht gar nicht so Rücksicht auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen, gerade an Sport- und Freizeitflächen eben genommen wird. Und da möchte ich schauen, dass vor allen Dingen bei solchen Vorhaben, wo jetzt aktive Bolz- und Spielplätze betroffen sind, auch einfach nochmal mehr darauf geschaut wird, gibt es nicht vielleicht doch Alternativen dafür und müssen wir dieses Bauwerk jetzt wirklich darauf bauen? Und abseits davon, auf Spielplätzen zum Beispiel, das hatten wir gestern in der Arbeitsgruppe Spielflächen, in der ich für die Grünen aktuell auch sitze, gäbe es zum Beispiel noch eine Möglichkeit, dass man Kisten aufstellt, in denen Spielgeräte genutzt werden können, wo entweder von der Stadt eben Spielgeräte reingetan werden oder Eltern selber was zur Spielplatzgemeinschaft mitbringen und sagen, okay, damit können aber alle Kinder spielen. Also das sind Möglichkeiten, wo man einfach nochmal die Spiel-, aber auch letzten Endes die Freizeitqualität von jungen Menschen verbessern kann.
Ja, und über die ganzen Spiel- und Bolzplätze hinaus, also brauchen wir auch noch mehr Plätze für Training, also für die Vereine, insbesondere auch Fußball ist hier ein Thema, ne, wo die Plätze, die wir haben, einfach nicht ausreichen. Also auch das Stadion Oberwerth muss saniert werden. Das ist irgendwie auch so ein Dauerthema bei uns. Und auch in den Außenstadtteilen brauchen wir mehr Trainingsmöglichkeiten für die Menschen. Und außerhalb der Trainings wären diese Plätze ja dann auch frei, auch einfach als, ja, wie man es so schön nennt, als Bolzplatz einfach so zum Spielen und für die Jugendlichen zum Abhängen. Und wenn man da jetzt an neue Bolzplätze herangeht, sollte man auch gucken, dass es jetzt nicht der klassische Bolzplatz mit roter Erde ist, sondern, wenn man uns fragt, natürlich einer mit einem Naturrasen.
Natürlich.
Und was man dazu auch noch sagen muss, nicht nur wenn man uns fragt, auch wenn man die jungen Menschen fragt. Ja. Also wenn wir zum Beispiel über den Bolzplatz in der Goldgrube sprechen, am Beatusbad, da haben sich junge Menschen den Rasenplatz gewünscht. Es ist natürlich teurer, wenn man einen Rasenplatz anlegt, weil der gepflegt werden muss. Aber die Frage ist es uns das Ganze wert, dass wir erstens jungen Menschen zuhören und ihre Bedürfnisse wahrnehmen und zweitens damit natürlich auch ein Sicherheitsrisiko einfach minimieren. Denn wenn ich jetzt daran überlege, auf dem Ascheplatz, ich falle hin und kann mir erstmal die ganzen Körner aus den Knien kratzen, ist, glaube ich, nicht ganz so angenehm.
Eher unschön.
Ja, aber kennt jeder, oder, diesen Moment?
Du hattest ja eben den Bogen schon mal so ein bisschen zu den Vereinen geschlagen, Manuel. Vereine bedeuten ja aber auch oft hohe Mitgliedsbeiträge. Und generell ist es ja so, dass Kinder aus ärmeren Verhältnissen sich diese eher weniger leisten können und deswegen auch eher weniger vielleicht an so einem öffentlichen Leben und Vereinsleben teilnehmen können. Was könnten wir denn hier in Koblenz tun, damit das sich verbessert?
Naja, am besten und schön wäre es, wenn jede Familie oder jede und jeder genug verdienen würde, aber das können wir jetzt leider hier auf kommunaler Ebene nicht beeinflussen, aber wir können gucken und mit den Vereinen und Organisationen sprechen und den Zugang für die jungen Menschen einfach zu vereinfachen. Ne? Also es gab ja auch mit auf unsere Initiative hin den ein Sozialticket, den sogenannten Koblenz-Pass, der jetzt auf den Weg ist, wo dann Leute Vergünstigungen kriegen bei verschiedenen Einrichtungen, die halt finanziell nicht so gut aufgestellt sind. Und das wäre jetzt auch was, wo man dann im nächsten Schritt auf die Vereine und Organisationen zugehen kann und sagen könnte, könnt ihr nicht etwas anbieten oder einen Beitrag anbieten, einen reduzierten für die Menschen, die einen Sozialpass haben? Oder bei vielen ist es halt auch so, dass man dann die Gehaltsnachweise schicken muss und dort und dort. Und ich glaube, das ist furchtbar anstrengend für solche Menschen und auch irgendwie, in Anführungszeichen, unschön und erniedrigend ist vielleicht zu viel gesagt, aber nicht nett, wenn man vor jedem irgendwie die Hose ausziehen muss, ne, und sein ganzes Gehalt offenlegen muss. Und wenn man dann einmal dieses Sozialticket hat, also den Koblenz-Pass, dann ist das ein einfacherer Weg.
Und ich würde den Bogen auch noch mal ein bisschen weiterspannen. Im letzten Jahr hat zum Beispiel die Jugendbefragung wieder stattgefunden. Und da ging es unter anderem auch darum, dass junge Menschen, die ein Elternteil haben, was Abitur gemacht hat, zum Beispiel viel häufiger in Vereinen und allgemein auch in musikalischer Erziehung, also ein Instrument spielen oder auch ansonsten kulturell sich engagieren als Kinder, deren Eltern eben kein Abitur gemacht haben. Wenn wir jetzt überlegen, wir haben eben auch über Bildung, über gute Bildungsräume gesprochen, eine Investition in bessere Schulen, wenn man das Ganze sehr langfristig betrachtet, ist dann eben auch wieder eine Investition darin, dass zukünftige Generationen auch einen besseren Zugang zu Vereinen, zu außerschulischer Bildung, zu Freizeitaktivitäten haben. Von daher gibt es da viele Faktoren, die berücksichtigt werden müssen.
Die eben angesprochene Kultur ist ja auch ein essentieller Bestandteil in vielen Leben von Koblenzer Kindern und Jugendlichen. Aber es könnte noch deutlich mehr sein. Welche Aspekte spielen da rein und wie kann das Kulturleben gefördert werden?
Naja, also Bildungsarbeit ist hier wieder, glaube ich, sehr wichtig und das A und O. Es gibt Elternhäuser, die leben den Kindern ein Interesse an Kultur vor oder möchten auch, dass Kinder damit in Berührung kommen. Anderen ist das weniger wichtig, den Jugendlichen aber dann vielleicht. Und dann gibt es auch wieder diese Jugendlichen, die sagen, also die wollen erst recht nicht das machen, was die Eltern irgendwie wollen. Und das ist dann erst recht irgendwie uncool oder unattraktiv. Und hier braucht es dann auch ja Kitaschulen, insbesondere auch die Schulsozialarbeit, all diese pädagogischen Angebote, die wir heute schon öfter besprochen haben. Und Fachleute, die einen guten Zugang zu den Kindern haben. Und das ist nach meiner Ansicht nach halt auch mit das Wichtigste, die ihnen das Interesse an Kultur näher bringen können und dort auch wieder, wie wir es eben auch schon mal aufgefasst haben, zwischen Organisationen und Vereinen einfach ja vernetzen und erste Kontakte und Berührungspunkte herstellen.
Und ich glaube, wir müssen auch unsere bestehenden Angebote einfach bekannter machen und auch besser ausstatten. Wir haben ja zum Beispiel ein Jugendtheater, wir haben die Kulturfabrik in Lützel, wir haben viele Möglichkeiten, wo junge Menschen sich kulturell auch engagieren können, sei es Theater, sei es Musik, sei es Poetik. Also wenn ich an Poetry Slams im Zirkus Maximus denke, da gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten, wie man sich ganz unterschiedlich eben da einbringen kann und auch was machen kann. Aber viele Leute kennen das Ganze einfach nicht. Und ich glaube, da ist es viel Öffentlichkeitsarbeit, denn viele junge Menschen haben, glaube ich, ein Interesse daran und hätten mit Sicherheit auch Lust darauf, zum Beispiel ein Instrument zu lernen oder Ähnliches. Aber sie wissen nicht wo und sie wissen nicht wie. Und ich glaube, das ist ein Faktor, den wir auf jeden Fall verändern müssen.
Ja, total. Und allein die Werbung dazu reicht dann auch oft nicht. Ne? Wenn man dann irgendwo sieht, es gibt es, also die Menschen, die jungen Menschen müssen an die Hand genommen werden und da muss jemand zumindest das erste oder das erste und zweite Mal mit ihnen hingehen, ne? Dass man diese Hemmschwelle verliert, weil viele trauen sich das einfach alleine nicht und da ja, kann man ansetzen.
Ja, also wir haben jetzt sehr viele verschiedene Punkte angesprochen heute und haben, glaube ich, festgestellt, dass es ein sehr, sehr großes und weites Feld ist. Auf jeden Fall vielen Dank euch beiden, dass ihr hier wart und da mal ein bisschen Einblick gegeben habt und mitgeteilt habt, was wir auch vielleicht ja in der nächsten Legislaturperiode da bewirken können, wenn wir denn eine große Fraktion bilden können nach der Wahl. Vielen Dank euch beiden, dass ihr da wart. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Ciao, danke.